Ja, ich freue mich heute Abend hier etwas zu sagen über Taufe. Dieses Wort ist ja ein ganz zentrales christliches Wort, biblisches Wort. Griechisch heißt es Baptisma und das kommt von Baptizo und das heißt untertauchen, eintauchen, tunken. Weiß nicht, ob das was Lautmalerisches ist, so Bapt, also Baptizo, ob das irgendwie so dieses Ploppen im Wasser irgendwie auch so nachzeichnet. Eins dieser Grundworte aus dem Neuen Testament in der Reihe Jesus und wir. Was sind eigentlich deine Erfahrungen mit Taufe? Wann bist du getauft worden? Kannst du dich daran erinnern? Bist du schon getauft? Vielleicht gibt es ja auch welche unter uns, die nicht getauft sind. Nehme ich sogar mal an. Was bedeutet Taufe für dich? Jetzt hatte ich eigentlich gedacht, machen wir mal so eine Dreiviertelstunde Gruppengespräch, aber das lassen wir jetzt doch sein. Aber vielleicht könnt ihr ja nachher mal darüber sprechen, über was bedeutet eigentlich Taufe für mich, was bedeutet Taufe für dich. Als Christen sagen wir, dass Jesus unser Meister ist, dass er unser Vorbild ist. Wir sind seine Schüler, seine Jünger. Und das bedeutet, dass so wie der Meister, so auch die Jünger sich verhalten können, sich verhalten sollen. Manchmal fragen Leute, warum soll ich eigentlich getauft werden? Da gibt es natürlich viele Gründe. Aber einer der Gründe, die weniger genannt sind, ist vielleicht dieser, ganz einfach, dass Jesus getauft worden ist und dass es ein Zeichen unserer Jesus-Nachfolge ist, dass wir ihn auch an dieser Stelle nachfolgen. Also weil Jesus sich hat taufen lassen, so sollen auch wir als seine Nachfolger uns taufen lassen. Was bedeutet die Taufe für Jesus? Und was bedeutet die Taufe deshalb für uns, seine Nachfolger? Damals gab es ja diese ganz große Taufbewegung, diese Bußbewegung, die durch das Volk Israel ging, ausgelöst von Johannes dem Täufer. Er ist eine ganz wichtige Person im Neuen Testament. Alle vier Evangelien berichten ausführlich über ihn. Aber nicht nur die Evangelien, sondern auch Josephus Flavius, einer der großen Geschichtsschreiber des ersten Jahrhunderts, spricht über Johannes den Täufer, übrigens auch über Jesus. Aber über Johannes sagt er, und das ist jetzt nur ein Ausschnitt, da infolge der wunderbaren Anziehungskraft solcher Reden eine gewaltige Menschenmenge zu Johannes strömte, fürchtete Herodes, das ist der König, das Ansehen des Mannes, dessen Rat allgemein befolgt zu werden schien, möchte das Volk zum Aufruhr treiben und erhielt es dafür besser, ihn rechtzeitig aus dem Wege zu räumen. Als zum Eintritt einer Wendung der Dinge in Gefahr zu geraten und dann, wenn es zu spät sei, Reue empfinden zu müssen. Auf diesen Verdacht hin also ließ Herodes den Johannes in Ketten legen nach der Festung Machairus bringen. Das ist auf der Ostseite des Toten Meeres. Dort hatte Herodes eine riesige Festung gebaut. Kann man sich heute noch angucken, im heutigen Jordanien, die ich oben schon erwähnte, sagt Josephus, und dort hinrichten. Dieser Johannes, das war so ein echter Alternativer. Er lebte in der Wüste. Er ernährte sich kärglich von Heuschrecken, die ja proteinhaltig sind, von Honig, wo es auch ein paar Kalorien gibt. Und er verzichtete so auf die Annehmlichkeiten des Lebens. Aber seine Botschaft erschütterte das Volk weit und fern, ohne moderne Technik, ohne MP3-Predigten, die die Leute sich runterladen konnten, wie sicher die CT-Predigten viele Leute runterladen. Es hören übrigens diese Predigt mehr Leute noch per MP3 als heute hier sind. Deswegen denke ich, sollten wir die mal ganz besonders grüßen, also unsere MP3-Hörer. Wir grüßen euch. Ja, okay. Aber ohne den Einsatz moderner Massenmedien war Johannes in der Lage, ein ganzes Volk zu bewegen, wie die Bibel uns berichtet und wie auch Josephus Flavius uns berichtet. Und dann passierte Folgendes, dass auch Jesus, der ja ein Cousin von Johannes war, zu ihm kam. In allen Evangelien wird diese Begegnung dargestellt mit unterschiedlichen Schwerpunkten. In der einen wird uns berichtet, dass Johannes gesagt hat, nicht ich müsste dich taufen, sondern ich müsste von dir getauft werden. Und im Johannesevangelium wird uns berichtet, dass Johannes sagte, als Jesus vorbeiging, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Lukas schreibt in seinem Evangelium diese Dinge nicht, sondern fokussiert sich ganz auf das, was mit Jesus selbst passierte. Und ich lese das jetzt mal vor, und wir haben das hier auch auf der Folie in der Übersetzung Das Buch von Roland Werner, die übrigens am 17. August endgültig erscheinen wird. Das weiß ich seit gestern. In der Zeit, als sich noch das ganze Volk von Johannes taufen ließ, geschah Folgendes. Jesus wurde auch von ihm untergetaucht. Als Jesus dann im Gebet verharrte, öffnete sich plötzlich die Himmelswelt. Dabei kam der heilige Gottesgeist in körperlich sichtbarer Gestalt herunter wie eine Taube. Gleichzeitig ertönte eine Stimme, die sagte, du bist es, mein Sohn, ganz und gar geliebt. Auf dir ruht mein uneingeschränktes Ja. Das war Jesus, der damals am Anfang seines öffentlichen Wirkens ungefähr 30 Jahre alt war. Er wurde angesehen als Sohn von Josef, dem Sohn von Eli. Und dann folgte der ganze Stammbaum. Der Eli war der Sohn von so und so und der war der Sohn so und so weiter. Jesus und wir. Was bedeutete die Taufe damals für Jesus? Und was bedeutet sie damit für uns? Drei Aspekte. Klassische Predigt. Erstens, die Taufe ist ein Startschuss. Bei Jesus war das so. Es war der Startschuss für seinen öffentlichen Dienst. Und bei uns, seinen Nachfolgern, soll es auch so sein. Bei Jesus war es so, er lebte bis dahin in der Verborgenheit in Nazareth, arbeitete als Baumeister zusammen mit seinem Vater, vielleicht auch seinen Brüdern. Und jetzt war das so ein Einschnitt. Die Taufe war der Punkt, an dem es echt losging. Zuerst kam der Härtetest in der Wüste, 40 Tage ohne feste Nahrung, dann mit Beten und danach diese Auseinandersetzung mit dem Widersacher. Und dann fängt Jesus an mit seinem öffentlichen Wirken, seinen Heilungen, seinen Wundern, seiner Lehrunterweisung. Die Taufe ist ein Start für Jesus. Er stellt sich ganz klar zu Gott. Er stellt sich zu dem, was Gott in seiner Zeit tut, durch Johannes den Täufer. Jesus stellt sich zu seinem Lebensauftrag. Er sagt ein Ja zu seinem Auftrag und ein Ja zu seinem Weg. Auch bei uns ist das so. Die Taufe ist so ein Startschuss. Da geht es los. Wir bekennen uns zu Jesus. Das ist der Sinn der Taufe. Ein Bekenntnis zu Jesus. Wir nehmen seine Worte an als verbindlich für unser Leben. Taufe wird oft bezeichnet als Bund. Ein anderes Wort, was man oft auch für die Taufe benutzt, ist das Wort Sakrament. Und Sakrament ist ein lateinisches Wort, Sacramentum, das eigentlich feierliche Bestätigung oder Fahneneid bedeutet. Der Soldat tritt an und er schwört auf die Fahne, dass er jetzt für das Land oder den Staat, den diese Fahne repräsentiert, sein Leben einsetzen wird und wenn notwendig auch sterben wird. Und so haben die ersten Christen das verstanden als eine Art Fahneneid. Ich schwöre dir, Jesus, die Treue. Ich werde dir nachfolgen, egal was es kostet. Das ist also ein bewusstes sich dazustellen. In der frühen Kirche war es so, und ich mache es auch bei den Taufen, die ich mache, ist, dass die Täuflinge gefragt werden und jeweils Ja sagen müssen. Die erste Frage ist, glaubst du und vertraust du auf Gott, den Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erden? Und dann haben sie gesagt, ja, ich glaube. Und dann die zweite Frage, glaubst du an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der für dich gekommen ist in diese Welt, für dich gestorben ist, für dich auferstanden ist, der lebt zu Rechten des Vaters, der wiederkommen wird, um zu richten die Lebenden und die Toten. Und dann sagten die Täuflinge, ja, ich glaube. Und dann glaubst du an den Heiligen Geist, glaubst du an das, was er unter uns wirkt in der Gemeinschaft seiner Kirche, glaubst du an die Vergebung der Sünden, glaubst du an das Leben, was über den Tod hinausgeht, all das, was der Heilige Geist uns eröffnet. Und auch wieder sagte der Täufling, ja, ich glaube. Und dann wurde in der frühen Kirche diese Zusage, dieser Treueeid zu Jesus noch eingeleitet durch eine Absage an den Teufel. Ich habe das zum ersten Mal in Jerusalem erlebt, in einer dänisch-lutherischen Gemeinde, die sich dort in der Kapelle in der Erlöserkirche traf. Und ich kann zwar kein Dänisch, aber ein bisschen Norwegisch. Und wenn man dann eine Kartoffel in den Mund steckt, kann man auch Dänisch reden. Also wenn du kein Dänisch kannst, kein Problem, tu dir eine Kartoffel in den Mund und sprich Norwegisch, dann klopft es. Und dann sagte der Pastor, der ein Freund von mir ist, Jan Mortensen, jetzt wollen wir unseren Glauben bekennen. Und alle standen auf und dann sagten die, Jä Afsir, Djevelon, o Althanswerk, o Wesen. Und ich dachte, was ist das denn jetzt? Und dann musste es erstmal klicken, ich sage dem Teufel ab und all seinem Werk und seinem Wesen. Ich glaube an Gott, den Vater. Da kommt das apostolische Glaubensbekenntnis her. Das ist eigentlich aus dieser Tauffrage entstanden. Die Taufe ist also der Startschuss. Die Taufe ist also die Dokumentierung der Zugehörigkeit. Es ist der Ausdruck der bewussten Hinwendung zu Jesus. Deshalb gibt es in der Kirche auch das Patenamt für die Unmündigen, die getauft wird. Weil die sollen sicherstellen, dass das jetzt nicht nur eine äußere Handlung ist, die möglicherweise auch noch magisch verstanden wird, sondern dass der Sinn der Taufe wirklich erhalten ist, nämlich der Start eines Weges in die Nachfolge. Und dafür stehen dann die Paten ein, wenn es gut geht, wenn es richtig geht. Sie sind dazu da, dass sie das Kind hineinführen in den Glauben. Das war üblich und sicher auch sinnvoll in einer Gesellschaft, die mehrheitlich christlich war. Aber heute merken wir, ist das ja häufig gar nicht mehr so gegeben. Und ich habe auch im letzten Jahr Leute getauft, die gegen den bewussten Widerstand ihrer Eltern getauft wurden. Wo also die Eltern das als was ganz, ganz Schlimmes empfanden, dass ihre Kinder vom Atheismus zum Christentum übergelaufen sind. Es war also wie ein Bruch in der Familie. Und an diesen Stellen wird der ursprüngliche Charakter der Taufe wieder deutlich, nämlich, dass es ein Eid ist, eine Dokumentation einer Zugehörigkeit, eine bewusste Hinwendung zu Jesus. Die Taufe ist bei Jesus der Startschuss und auch bei uns. Ich lese es noch einmal hier von Lukas. Jesus wurde auch von ihm, nämlich von Johannes, untergetaucht. Als er dann im Gebet verharrte, öffnete sich plötzlich die Himmelswelt. Dabei kam der Heilige Gottesgeist in körperlich sichtbarer Gestalt herunter wie eine Taube. Gleichzeitig ertönte eine Stimme, die sagte, du bist es, mein Sohn, ganz und gar geliebt. Auf dir ruht mein uneingeschränktes Ja. Deshalb ist die Taufe als zweites eine Bestätigung. Du bist es, mein Sohn, du bist mein lieber Sohn. Auch bei uns ist das so, Gott spricht uns das zu, er spricht dir das zu. Du bist sein geliebtes Kind, du bist seine geliebte Tochter, du bist sein Sohn, den er lieb hat. Die Taufe ist ein äußeres Zeichen für ein inneres Geschehen, nämlich dieser Wiedergeburt. Man kann es auch anders sagen, diese Annahme in die Familie Gottes, dass wir Kinder Gottes werden. Wie werden wir Kinder Gottes? Wir sind alle Geschöpfe Gottes, aber wie werden wir Kinder Gottes? Die Bibel sagt eindeutig, Johannes 1, Vers 12, wie viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das heißt, um ein Kind Gottes zu sein, musst du, darfst du, kannst du Jesus aufnehmen und sagen, ja, komm in mein Herz, komm in mein Leben hinein. Und das ist dann ein innerer Prozess der Erneuerung. Man kann den mit ganz vielen Worten beschreiben, dem Wort Hinwendung, Bekehrung, Wiedergeburt, neues Leben und was auch immer. Die Taufe ist dann das äußere Zeichen dafür. Auf unsere Hinwendung zu ihm reagiert Gott so, dass er seinen Geist gibt. So ist es bei Jesus. Jesus steigt ins Wasser, er kommt heraus und dann wird er erfüllt. Der Heilige Geist kommt damals sichtbar, sodass alle es mitkriegen konnten, damit es ganz unverwechselbar begriffen werden konnte, auf ihn herab. Und auch bei uns ist es so, dass Gott uns seinen Geist schenkt. Die Taufe macht uns nicht zu Kindern Gottes. Das macht der Heilige Geist, wenn wir ihm erlauben, unser Leben zu erneuern. Aber die Taufe ist ein äußeres Zeichen für das, was in der geistlichen Wirklichkeit geschehen ist. Wir werden adoptiert, wir werden hineingenommen in die Familie Gottes als seine Söhne und Töchter und das macht uns zu Schwestern und Brüdern. Er ist unser Vater, wir sind seine Töchter, wir sind seine Söhne. Und das zu erfahren, ist etwas ganz Heilsames. Einen Ort zu haben, wo wir wirklich hingehören, wo wir wirklich zu Hause sind. Einen Ort zu haben, wo uns niemand mehr wegtreiben kann, wo wir ein Wohnrecht haben, ein Heimatrecht, wo uns niemand unseren Platz streitig macht und wo immer wieder der Vater auf uns wartet und sagt, ich freue mich so, dass du da bist, dass du mein Kind bist. Und das tut der Heilige Geist. Der Geist bestätigt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. So sagt es Paulus in Römer 8. Und an anderer Stelle sagt er, Gott hat seinen Geist in unsere Herzen gegeben, der in uns ruft, Abba, lieber Vater. Als Kinder sind wir dann auch Erben. Wir gehören ganz auf seine Seite. Alles, was ihm gehört, will er mit uns teilen. So ist die Taufe eine Bestätigung. Und das wollen wir nachher gleich in der Anbetungszeit in einer symbolischen Handlung allen von euch, die das möchten, nochmal ganz deutlich und spürbar klar machen und schenken und weitergeben. Die Taufe ist ein Startschuss. Erstens, die Taufe ist eine Bestätigung. Und das Dritte, die Taufe ist ein Lebensweg. Manchmal spricht man davon, dass wir die Taufe leben. Was bedeutet das? In der Taufe ist es ja so, man geht ins Wasser hinein und kommt wieder heraus. Wenn man jetzt länger unterm Wasser bleiben würde, was wird da passieren? Irgendwann wäre die Luft weg und man würde sterben. Und so ist die Taufe ein Symbol für Sterben und für Auferstehen. Man geht hinein in das Wasser als alter Mensch, man kommt wieder hervor als ein neuer Mensch. Es ist ein Symbol für das Sterben des Ich, alten Ichs, und eine Auferstehung für das Auferstehen des neuen Ichs. Ich in Christus und Christus in mir. Dieses Sterben und Auferstehen ist nicht nur etwas, was einmal passiert, sondern das ist ein Lebensweg. Das ist ein Muster, ein Modell dafür, wie wir leben können, wie wir leben sollen, wie wir leben dürfen. Nämlich, dass wir die Dinge ablegen, die nicht dazu passen. Streit, Neid, Bitterkeit, Unversöhnlichkeit, Hass, Lüge, Ungerechtigkeit, Habgier und so weiter. Dass wir das in den Tod geben und sagen, damit will ich nichts mehr zu tun haben, das will ich ablegen. So will ich nicht leben, so will ich nicht sein, das soll meinen Charakter nicht prägen. Und dass wir dann auferstehen zu einem neuen Leben und das Neue anziehen, Friede und Freude und Gerechtigkeit und Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit, Klarheit, Versöhnung, Friede und so weiter. Das ist ein Lebensweg. Das müssen wir immer wieder einüben. Als Christen sind wir nicht ein für alle Mal durch unsere Hinwendung zu Christus oder durch die Taufe perfekte Menschen, keiner von uns. Aber wir gehören auf Gottes Seite und wir können jetzt diesen Lebensweg leben, immer wieder in der Taufe leben. So ist die Taufe eine Art, um ein kompliziertes Wort zu benutzen, eine Art Grundstruktur des Lebens, ein Weg des Lebens, den wir immer wieder innerlich beschreiten können. Am 19. Juli wird hier einer von uns getauft, der Robert Meerwald. Ich weiß nicht, ob er da ist. Da ist er, da steht er auf. Können da mal eben schauen. Genau. Seid ihr alle eingeladen? Sonntagnachmittag, 19. Juli. Ihr könnt ihn fragen. Er hat das so erlebt, dass bei ihm etwas Neues geschehen ist und dass er neu geworden ist und dass er jetzt das auch dokumentieren möchte, dass er diesen Weg mit Jesus Christus leben will. Aber für uns alle ist die Taufe was Spannendes. Egal, ob es in der Vergangenheit ist oder in der Zukunft. Es ist ein Startschuss. Dann ging es los. Es ist ein Lebensweg. Da stehen wir mittendrin. Und es ist eine Bestätigung. Gleich wird die Band nach vorne kommen. Wir werden dann mit einigen Leuten hier vorne im Altarraum stehen. Wir werden Wasserschälchen in der Hand haben. Und mit diesen Schälchen, also mit dem Wasser, nicht mit dem Schälchen, wollen wir, wenn du möchtest, dir ein Kreuzzeichen, als ein Zeichen des Segens auf deine Stirn geben und dabei sagen, du bist Gottes Kind oder du bist Gottes geliebter Sohn, du bist Gottes geliebte Tochter. Sei gesegnet. Oder solche ähnlichen Worte. Worte der Bestätigung. Und ihr seid alle eingeladen, wenn ihr das möchtet. Das ist nichts Magisches. Es ist nichts Heiliges. Aber es ist vielleicht für viele von uns heute Abend eine Ermutigung, eine Bestätigung, eine Erinnerung daran, dass wir auf seine Seite gehören. Jesus wurde uns gleich. Er ging in die Taufe hinein, obwohl er es nicht nötig gehabt hätte. Aber er wollte alle Gerechtigkeit erfüllen, so wie er sagt. Er stellte sich ganz auf unsere Seite und gleichzeitig stellte er sich zu seinem Vater. Er stellte sich zu seinem Auftrag. Er stellte sich zu seinem Weg. Und seine Wassertaufe, die er erlebte, und seine Geisttaufe, die er erlebte, führte schließlich zu einer Bluttaufe, zu einer Todestaufe, wo er sein Leben für uns gegeben hat. Und das war auch der Startschuss, der Grundstartschuss für das neue Leben, das Jesus Christus in diese Welt gebracht hat. Lass uns miteinander beten. Vater, wir danken dir durch Jesus, dass du uns deine Kinder nennst und dass wir ganz auf deine Seite treten dürfen. Und so laden wir dich jetzt ein, dass du auch zu unseren Herzen weiterredest und uns das deutlich machst, uns ermutigst, dass wir wissen können, ja, wir gehören zu dir unauflöslich, weil du es so bestätigt hast und weil du, Jesus, es besiegelt hast durch deinen Tod. Amen.